Philipp Ruch. Schluss mit der Geduld. Jeder kann etwas bewirken. Eine Anleitung für kompromisslose Demokraten. Rechtsextreme Kräfte sind in Deutschland im Aufschwung. Die AfD sitzt mittlerweile in allen Landtagen und stellt die größte Oppositionspartei im Bundestag. Rechtsradikale werden ausführlich interviewt und zu ihrem Menschenhass befragt. Was ist hier los? Der Autor Philipp Ruch ist im Kampf gegen rechts an vorderster Front dabei. Er hat mit dem Zentrum für politische Schönheit eine Reihe groß angelegter Aktionen durchgeführt, die die Verletzung von Menschenrechten anklagen und Faschisten in Bedrängnis bringen. Diese Blinks schildern seine Wut gegen die Lethargie einer Demokratie, die den Verfall ihrer Werte fatalistisch hinnimmt. Du erfährst, warum unsere demokratische Gesellschaft zurzeit vor ihren Feinden einknickt und was wir dagegen ausrichten können. Die Blinks zeigen, dass wir der Erosion unserer demokratischen Werte nicht mehr tatenlos zusehen dürfen, sondern dem Angriff von rechts die Stirn bieten müssen. Blink Nummer 1. Mit alten Begriffen kapert der Faschismus unser Denken und bedroht die Demokratie. In Deutschland drängen Ideen in die Newsfeeds, Zeitungen und Diskussionen, die man vor einigen Jahren noch als randständige Spinnerei abgetan hätte. Ihre Schlagworte lauten Bevölkerungsaustausch, Migrationswaffe, Volksverräter oder auch Lügenpresse. Menschen mit dieser Wortwahl glauben, dass die Bundesrepublik keine Demokratie mehr sei und sich längst zu einer Diktatur gewandelt habe, einer Meinungsdiktatur. Sie sind überzeugt, dass die Medien Angriffe auf blonde deutsche Frauen verschweigen und dass die Politik einen Genozid an den Deutschen plane. Grünen-Politikerinnen wie Claudia Roth und das öffentlich-rechtliche Fernsehen sind für diese Menschen das ultimative Böse. All das wirkt ziemlich abstrus und man könnte es lächelnd in der Überzeugung abtun, dass die Mehrheit der Gesellschaft kaum solchen Blödsinn glauben wird. Doch wir sollten gewarnt sein, wenn solche Gedanken wieder Menschen in ihren Bann ziehen. Ein Begriff wie Lügenpresse gehört eigentlich in die Mottenkiste der Geschichte. Dieses Herzstück des neurechten Schmäharsenals stammt aus dem Drehbuch der Nationalsozialisten, die damit die Weimarer Republik verunglimpften. Kein Wunder, dass Pegida, AfD und Co. sich ihrer bedienen. Es hat ja schon einmal geklappt. Das Wort Lügenpresse ist zudem ein gutes Beispiel dafür, welche Dynamik faschistische Propaganda in der demokratischen Öffentlichkeit erzeugt. Quer durch alle Mediensparten wird der Begriff fast schon obsessiv wiederholt, als würde ihn das weniger gefährlich machen. Kaum eine Talkshow, kaum ein Artikel zum Thema, in dem der Begriff nicht genannt wird, meist ohne dass er eingeordnet und demontiert wird. Um sich gegen die Angriffe von rechts zu wehren, bringen Zeitungen stattdessen lange Interviews mit den Verächtern der Demokratie heraus. Ganz so, als wollten sie beweisen, dass sie keine Marionetten sind, die auf die Weisungen der Regierung hören. Durch diesen vorauseilenden Gehorsam wissen sich die Rechten vor medialem Interesse kaum zu retten. Nach dem Aufschrei »Nie wieder« und der historischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist es erstaunlich, dass Rechtsradikale mit Nazi-Begriffen erneut erfolgreich sein können. 1932 notierte der Journalist Karl von Ossietzky: »Das ist das Erschütternde an dem gegenwärtigen Zustand. Nicht der Faschismus siegt, die anderen passen sich ihm an.« Für Ossietzky war klar, wenn Redaktionen auf faschistische Ideen auch nur eingehen, ist der Kampf schon verloren. Zu glauben, eine Lanze für die Meinungsfreiheit zu brechen, indem man rassistische Gedanken weiterverbreitet, ist verantwortungslos und gefährlich. Auf diese Weise vergiftet sich die Republik selbst und die AfD feiert einen Wahlerfolg nach dem anderen. Was müsste also geschehen, damit die Medien die Demokratie wieder stützen, statt dem Faschismus das Ruder zu überlassen? Blink Nummer 2. Hass ist kein Teil des demokratischen Diskurses. Wenn die letzten Jahre etwas gezeigt haben, dann, dass auf Worte Taten folgen. Jahrelang haben sich faschistische Ideen in den Mainstream geschoben, bis die Täter glaubten, ihre Stunde sei gekommen. Hunderte Anschläge auf Flüchtlingsheime und spätestens der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Jahr 2019 haben das bewiesen. Der demokratische Diskurs ist also eine Frage von Leben und Tod. Was ist zu tun? Um unsere Demokratie zu verteidigen, müssen wir uns auf die Werte und Überzeugungen besinnen, die unsere freiheitliche Gesellschaft ausmachen. Dazu gehört auch, dass Hass keine Stimme innerhalb unserer Meinungsvielfalt bekommen darf. Man kann ihn entlarven, anprangern oder analysieren, doch wenn wir die Bühne für Menschenfeinde freimachen, haben wir verloren. Fast ungefiltert wird das Echo des Hasses dann weitergetragen. So überschrieb die Fernsehmoderatorin Sandra Maischberger eine ihrer Sendungen mit dem Titel »Angst vor Flüchtlingen. Ablehnen, ausgrenzen, abschieben?« Nur noch ein Fragezeichen von der Verletzung von Menschenrechten entfernt und das zur besten Sendezeit. Die Neonazis können ihr Glück kaum fassen. Wer den demokratischen Diskurs retten will, muss sich gegen den Gewöhnungseffekt der Rechtsverschiebung stemmen. Es darf nicht normal werden, dass Hass Teil unserer Debatten ist. Um dem entgegenzutreten, könnten Zeitungsredaktionen und Sender gemeinsam Triggerwarnungen einführen. Achtung, es folgt rechtsextremes Vokabular. Solche sprachlichen Warnhinweise dürfen natürlich nicht staatlich verordnet werden. Vielmehr müssen die Medien selbst demokratische Verantwortung übernehmen. Ein Weg wäre es, rechte Ideologie bereits vorab als solche zu markieren. Statt, wie die Tagesschau Gaulands Statement vom Vogelschiss ungefiltert zu senden, müsste eine Warnung vorgeschaltet werden. Rechtsextremismus kann töten. Ein solcher Sicherheitshinweis vor jeder Rede des AfD-Politikers Björn Höcke würde die falsche Normalität vermeiden und klarmachen, dass es hier nicht mit demokratischen Dingen zugeht. Denn von einer humanistischen und freiheitlichen Berichterstattung scheinen sich viele Medien verabschiedet zu haben. Vor noch nicht allzu langer Zeit war es für Zeitungsredaktionen undenkbar, die Wahlkampfslogans der NPD abzudrucken. Sie waren schlicht indiskutabel. Vergleichbare Sprüche von AfD- oder CSU-Politikern werden heute ganz selbstverständlich wiederholt. Rechtsextreme werden in der Tagesschau als ernstzunehmende Gesprächspartner präsentiert und so legitimiert. Um dem entschieden entgegenzutreten, wäre auch eine Drei-Verstöße-Regel denkbar. Wer sich mit drei rassistischen, homophoben oder sexistischen Sprüchen hervortut, wird aus der medialen Öffentlichkeit verbannt. Redaktionen können im Vorfeld die Spielregeln festlegen. Wer sich nicht daran hält, bekommt keine mediale Aufmerksamkeit mehr. Blink Nummer 3. Faschisten unterwandern die demokratischen Institutionen. Im Sommer 2018 wälzte sich ein Mob durch die Straßen von Chemnitz. Menschen wurden gejagt. Die Bilder davon gingen um die Welt und erinnerten an die Pogrome während des Nationalsozialismus. Dass mit der Inszenierung eines Bürgerkriegs der Weg zur Diktatur bereitet wird, hat Tradition. Vor der Machtergreifung Hitlers 1933 waren in der Weimarer Republik die Schlägertruppen der SA dafür verantwortlich, Chaos zu stiften. Es ging darum, die demokratischen Kräfte als hilflos und schwach darzustellen. Die Faschisten wissen also, dass sie für Gewalt und Chaos auf den Straßen sorgen müssen. Die Anleitung dazu steht in den Geschichtsbüchern. Auch Höcke deutete mit seiner Aussage, die AfD solle mehr als eine Bewegungspartei sein und brauche eine Tatelite in diese Richtung. Auf welche Taten er damit anspielte, lässt sich vermuten. Durch den Schock von Gewalt und Zerstörung soll eine Gesellschaft dazu getrieben werden, die Faschisten ins Zentrum der Macht vorzulassen. Verwesungsgeruch der Demokratie heißt das in Höckes Worten. Ein anschauliches Bild, das der Spiegel tatsächlich so abdruckte. Ähnlich wie die NSDAP damals verfolgt die AfD zwei wesentliche Ziele: die Eroberung der Straße und die Unterwanderung der demokratischen Institutionen. Als die AfD 2017 in den Bundestag gewählt wurde, ließ der AfD-Kreisverband Salzgitter die Öffentlichkeit wissen: Die AfD hat erfolgreich den Bundestag gestürmt. Die nächste Phase im Krieg gegen dieses widerwärtigste System, das je auf deutschem Boden existierte, nimmt nun ihren Anfang. Auch die NSDAP stürmte damals das Parlament. Nach ihren Wahlerfolgen ab 1930 warnten Zeitgenossen, der Reichstag würde zur SA-Kaserne. Die AfD nutzt ihren Zugang zum Bundestag nun ebenfalls dazu, rechtsradikalen Zutritt zu verschaffen. 2017 wurde bei Ermittlungen das Netzwerk Hannibal aufgedeckt, das innerhalb der Bundeswehr eine rechte Terrorzelle betrieb und unter anderem Todeslisten führte. Der Verdächtige, der vermutlich den Autor Philipp Ruch auf diese Liste setzte, ist heute ein Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Nolte. Mittlerweile spaziert eine dreistellige Zahl von AfD-Mitarbeitern durch das Parlament einer Demokratie, die sie selbst abschaffen wollen. Als Demokraten müssen wir uns fragen, warum es keine strengeren Regeln für den Zutritt zu unserem Parlament gibt. Sollte eine Person, die eine Staatsanwaltschaft für terrorverdächtig hält, im Bundestag arbeiten dürfen? Es ist höchste Zeit für einen neuen radikalen Erlass, der unsere Institutionen von rechtsextrem frei hält. Denn die Gefahr, dass unsere Demokratie ein zweites Mal von innen heraus zerstört wird, war nie so groß wie heute. Blink Nummer 4. Rechte mäßigen sich nicht, wenn man mit ihnen redet. Als das Zentrum für politische Schönheit, kurz ZPS, im November 2017 auf dem Nachbargrundstück von Björn Höcke eine Nachbildung des Holocaust-Mahnmals errichtete, hagelte es Kritik. Das ZPS wurde ermahnt, die gesellschaftliche Spaltung nicht zu verstärken. Was dagegen hochgelobt wurde, war das Buch »Mit Rechten reden«, das zur gleichen Zeit erschien und das Thema auf einer analytischen Ebene anging. Geredet wird nun viel mit den Rechten. Und je mehr wir mit ihnen reden, desto höher steigen ihre Umfragewerte. Es ist überliefert, dass Adolf Hitler wie ein Wasserfall redete. Es war Teil seiner Strategie auf dem politischen Parkett. Er rang seinen Feinden oft erstaunliche Zugeständnisse ab, indem er wortreich sagte, was diese hören wollten. Es ist verblüffend, dass man sich heute nicht mehr daran erinnert, wie sehr das Gespräch mit Hitler und der NSDAP gesucht wurde. Vor der Machtergreifung waren es die anderen Parteien und danach die europäischen Staaten. So gesehen hat dieser Ansatz eine fatale historische Entsprechung, die britische Appeasement-Politik. Premierminister Chamberlain redete 1938 ausführlich mit Hitler, um den Frieden zu wahren. Doch er konnte seinem Feind so viele Beteuerungen abbringen, wie er wollte. Hitler rückte kein Stück von seinen Kriegsplänen ab. Stattdessen machte Chamberlain Zugeständnisse, die letztlich die Position der anderen europäischen Staaten schwächten und Hitler nicht vom Einmarsch in Polen abhielten. Trotz dieser Lehren ist die Hoffnung noch immer groß, dass sich Faschisten mäßigen, wenn man nett zu ihnen ist. Wenige Monate nach der Machtdemonstration der Nazis in Chemnitz trat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für seine Weihnachtsansprache vor die Kameras. Von Steinmeier war in einem solchen Jahr ein Aufruf zum entschlossenen Kampf gegen Gewalt und Hass zu erwarten. Stattdessen wurde der Bundespräsident geradezu zahm. Er rief zum gemäßigten Streiten auf und mahnte, Unterschiede in der Gesellschaft auszuhalten. Kein Wort von der Gewalt und der Gefahr, die uns drohen. Kein Verweis auf die Verharmlosung der Vorfälle durch die Politik. Die Rede klang beinahe so, als wollte Steinmeier den grassierenden Rassismus mit einem guten Gespräch aus der Welt schaffen. Dabei könnten wir von der Geschichte lernen. Nach dem krachenden Scheitern der Appeasement-Politik Chamberlains gelang es seinem Nachfolger Winston Churchill schließlich, die Engländer von der Gefahr durch die Nazis zu überzeugen. Er gab dem Faschismus keinen Fußbreit nach und schaffte so erst die Bedingungen, ihn zu besiegen. So wie es um Deutschland bestellt ist, brauchen wir dringend mehr Churchills und weniger Chamberlains. Blink Nummer 5. Ächtung ist ein geeignetes Mittel, um Rassisten und Antisemiten politisch zu bekämpfen. Wenn die wachsende Diskursmacht der Rechten diskutiert wird, hört man oft, dass sich die Grenzen des Sagbaren verschieben würden. Als gäbe es da einen Grenzpfeiler und die Rechten hätten die erstaunliche Fähigkeit, ihn immer weiter in ihr eigenes Territorium zu verlegen. Das macht die demokratische Gesellschaft jedoch zu einem bloßen Zaungast, als könnten wir nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, während auf einmal alles gesagt und geschrieben werden darf. Das stimmt natürlich nicht. Wir alle tragen durch Unterlassung dazu bei, dass Rassismus ungehindert verbreitet werden kann. Wir müssen begreifen, dass diese Passivität nichts mit Toleranz oder Meinungsfreiheit zu tun hat. In einer offenen Gesellschaft gilt die Freiheit gerade nicht für Rassismus und Antisemitismus. Natürlich können wir solche Äußerungen nicht gänzlich verhindern. Selten handelt es sich um einen juristisch relevanten Tatbestand. Was wir jedoch tun können und was früher selbstverständlich war, ist ächten. Wie wichtig Ächtung als demokratisches Instrument ist, zeigt die Möllemann-Affäre, die im Jahr 2002 monatelang für Aufregung sorgte. Damals ließ der FDP-Politiker Jürgen Möllemann kurz vor der Bundestagswahl ein antisemitisches Flugblatt drucken und an alle Haushalte Nordrhein-Westfalens verteilen. Da sprach niemand von der verschobenen Grenze des Sagbaren. Stattdessen wurde Möllemann von den Medien zur Persona non grata erklärt. Kein Fernsehsender lud ihn ein, keine Zeitung gab ihm die Möglichkeit eines Interviews. Sein Antisemitismus machte Möllemann zu einem Aussätzigen. Er stand vor den geschlossenen Toren der demokratischen Gesellschaft und hatte keine Chance mehr auf Einlass. Aus heutiger Sicht wirkt der Skandal beinahe exotisch. Würde dasselbe Flugblatt erneut verteilt, würde vermutlich niemand mehr mit der Wimper zucken. Heute kann man sich mit weit schlimmeren Aussagen problemlos auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen. 2 Monate nach Höckes Rede in Dresden, in der er unter anderem das Denkmal für die ermordeten Juden Europas als Mahnmal der Schande bezeichnete, durfte er sich in einem ausführlichen Interview im Spiegel erklären. Es folgten viele weitere Porträts und Artikel, unter anderem in der Neuen Zürcher Zeitung und der New York Times. Wir müssen als Demokraten dringend wieder lernen, zu ächten. Die wehrhafte Demokratie bekämpft antidemokratisches Gedankengut aktiv. Im Namen der Freiheit isoliert, verdammt und brandmarkt sie es. Um diesen Kampf zu gewinnen, müssen wir uns auf unsere humanistischen Werte besinnen, bevor sie ganz verloren gehen. Blink Nummer 6. Die Geschichte wird mit unserer Politik der Kälte wenig Gnade haben. Wir lassen heute Tausende und Abertausende Menschen ertrinken. Wir lassen sie in Syrien von unseren Wirtschaftspartnern wie Russland bombardieren und gehen lieber Deals mit Autokraten wie Erdogan ein, als Menschen in Not zu helfen. Wir schmeißen dem libyschen Staat etwas Geld zu, damit er afrikanische Geflüchtete in Lager einsperrt, in denen sie gefoltert und ermordet werden. Einst werden die Geschichtsbücher unserer Politik als kriminell einstufen. Unsere Kinder werden uns fragen, wie wir das zulassen konnten, warum wir nichts getan haben. Die Bundesregierung und die EU haben die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention längst über Bord geworfen. Man muss kein Experte sein, um das zu erkennen. Wir werden in einigen Jahren nicht anders dastehen als die Alliierten kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, als ihre Ängste und Sorgen sie daran hinderten, europäischen Juden das Leben zu retten. Dieses moralische Versagen wird heute zu Recht verurteilt. Und auf ähnliche Weise werden wir künftig von Historikern kritisiert werden. Unser durch Verdrängung mühsam aufrechterhaltenes Selbstbild wird vor der Geschichte keinen Bestand haben. Es braucht nicht viel, um Menschenrechte einzuhalten. Tatsächlich ist es schon fast lächerlich, wie einfach es wäre, das Massensterben von Flüchtlingen im Mittelmeer zu beenden. Eine winzige Änderung im deutschen Aufenthaltsgesetz würde genügen, um tausenden Menschen das Leben zu retten. Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler schätzt die Mittelmeertoten auf 36.000 pro Jahr. Solche Zahlen werden öffentlich kaum genannt. Die simple Frage, wie wir das bloß zulassen können, wird nicht mehr gestellt. Die meisten Opfer verschwinden spurlos im Meer, sodass es leichter ist, sie zu vergessen. Trotzdem kann niemand behaupten, nichts gewusst zu haben. Alle kennen das Bild des 3-jährigen Aylan Kurdi, dessen Leiche im Sommer 2015 an der türkischen Mittelmeerküste angeschwemmt wurde. Der Rest der Welt druckte das Bild, nur die deutschen Zeitungen hielten es zurück, als wären sie Komplizen unserer Verdrängung. Es wurde uns erst zugemutet, als es im Ausland bereits zum Symbol für das Massensterben geworden war. Wir müssen uns fragen, was aus unserem Humanismus geworden ist, aus unseren vielbeschworenen europäischen Werten. Europa zählt 512 Millionen Bürger. Kein Kontinent ist so reich und privilegiert. Wir könnten so viel mehr tun. Und wer sich um seinen Wohlstand sorgt, dem sei gesagt, dass Einwanderung dem Wirtschaftswachstum hilft und nicht schadet. Doch letztlich bleibt die Frage eine moralische. Wir können Menschen in Not helfen. Und wir müssen es sogar, um unsere eigene Würde zu retten. Blink Nummer 7. Mit Fantasie können wir die Lähmung überwinden und unsere Humanität zurückerlangen. Im Jahr 2014 tobte in Syrien der Krieg und die Welt schaute zu. Die Berichte von zivilen Opfern erreichten unsere Schlagzeilen. Männer, Frauen und Kinder starben zu Tausenden. Das Zentrum für politische Schönheit startete in diesen Tagen eine Rettungsaktion mit historischem Vorbild. Nach der Reichspogromnacht 1938 erbarmte sich Großbritannien der Verfolgten und machte eine Ausnahme für 1% der betroffenen Kinder. Auf diese Weise konnten 10.000 Kinder vor dem Tod gerettet werden. Das ZPS nutzte diese Aktion als Blaupause, um sich eine Bundesregierung vorzustellen, die ihrem moralischen Anspruch gerecht wird. Damals waren in und um Aleppo etwa 5,5 Millionen Kinder in Lebensgefahr. Genau wie 1938 sollte 1% gerettet werden. Es galt also, 55.000 Kinder nach Deutschland zu bringen. Statt höflich bei den Politikern anzuklopfen, malte sich das ZPS eine Welt aus, in der die Rettung der Kinder beschlossene Sache war. So wurde die Kindertransporthilfe des Bundes ins Leben gerufen. Die Resonanz war überwältigend. Innerhalb von nur 6 Tagen hatten sich 55.000 Menschen gemeldet, die ein Kind aufnehmen wollten. Dass die Medien stets betonten, das Ganze sei ein Kunstprojekt und Fake, interessierte die Menschen nicht. Denn sie verstanden, dass weder die Kinder noch der Krieg Fake waren. Auch die Möglichkeit der Rettung war real. Alles, was fehlte, war der politische Wille. Mit viel Rückenwind zog das ZPS also ins Kanzleramt, um seine Forderungen zu stellen. Sie hatten die Adressen der Hilfsbereiten und die schon vorformulierten Gesetzesänderungen dabei, die für die Aufnahme nötig waren. Die Regierung, die kaum wusste, wie ihr geschah, musste nur Ja sagen, um 55.000 Kindern eine neue Heimat zu geben. Doch das war nicht vorgesehen. Vor laufenden Kameras mussten Regierungsvertreter Tausenden ihrer Bürgerinnen und Bürger erklären, warum sie Kinder, die gerettet werden konnten, nicht retten wollten. Am Ende war der Druck so groß, dass die Innenminister der Länder tatsächlich 10.000 Menschen aus Syrien ins Land ließen. Diese Aktion zeigt, wie Fiktion in Realität umschlagen kann. Die Macht der Fantasie zeigte den Menschen, dass die Möglichkeit der Rettung real war. Und dass eine Politik, die diese als naiven Idealismus abtut, bloß zynische Fiktion ist. Die Aktion Kindertransporthilfe des Bundes befreite die Menschen aus dem Gefühl der Ohnmacht und Scham, das sie angesichts sterbender Kinder ergriffen hatte. Diese Kraft können nur die Kunst und die Fantasie entwickeln. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Humanität zurückerobern, die unsere Zeit so bitter nötig hat. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Hass und Faschismus in den letzten Jahren einen Siegeszug hingelegt haben. Die Demokraten in diesem Land dürfen das nicht hinnehmen. Sei es in Politik, Medien oder Zivilgesellschaft. Wir müssen den Diskurs und die Initiative zurückerobern und die Rechtsradikalen konsequent ausschließen und ächten. Zugleich gilt es, unsere Humanität zurückzuerobern, um unseren moralischen Bankrott abzuwenden. Das waren unsere Blinks zu Schluss mit der Geduld von Philipp Ruch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.